Buenas tardes und Grüße aus Kolumbien vom heutigen Rausabend, dem Infotreffer Reisende, Auswanderer und Selbstständige. Ich befinde mich in der Grenzregion von Venezuela und das ist heute unser Thema. Gestern gab es eine militärische Operation, wo dort Elitetruppen von Donald Trump in Caracas, in die Hauptstadt Venezuelas, rein sind und dort den Machthaber Maduro mitgenommen haben, verhaftet haben.
Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden.
Ich bin hier gestern von einem Feuerwerk bereits geweckt worden und wusste gar nicht, wo es herkommt. Leute, die ich dann fragen könnte, wo habe ich dann gefragt, Leute, wie ist das denn? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie findet dann ihr das? Und ich habe feststellen dürfen, dass die Leute auf dem Kontinent das feiern. Und das ist eine diametral gegensätzliche Wahrnehmung, wie man es so von den deutschen Medien hört. Sei es jetzt eben die Alltagspresse oder sei es auch, wenn jetzt eine Wagenknecht und irgendwelche Linksextremen auf deutschen Straßen demonstrieren, weil sie den Kommunistenführer verhaftet haben. Die deutschen Linken demonstrieren, während die Venezolaner ihre Freiheit feiern. Der Wahnsinn, oder? Ich sag schon mal kurz Hallo an Steven, an Carlos, an Markus. Ich zeige euch 10 Folien, die ich vorbereitet habe, um in das Thema einzuführen. Ich denke mir, man bekommt ja als Deutscher, als Europäer, bekommt man genug mit von den USA, aber von Venezuela eigentlich nicht. Man weiß vielleicht noch aus dem Risikospiel, wo das überhaupt liegt, aus dem Brettspiel, dann war es das aber. Also, Venezuela und Trump, Befreiung oder Rohstoffraub? Zunächst mal, wir wissen alle, denke ich, was die USA so in den letzten 20, 30 Jahren so getan haben. Ich finde diesen Comic, der ist so von 2001 immer noch sehr bezeichnend. Wir haben 710 Gründe, in den Mittleren Osten reinzugehen. Nein, Herr Präsident, das ist anders. Okay, wir haben einen ziemlich guten Grund, in den Nahen Osten reinzugehen. Das ist Öl. Ja, in wie viele Länder sind die USA eigentlich rein? Irak, Afghanistan, Irak steht da doppelt, okay. Libyen, Syrien, im Iran haben sie auf jeden Fall Angriffe gestartet und in Syrien sind sie sicherlich daran beteiligt gewesen. Ich denke, das wissen wir alle und ich gehe davon aus, dass wir das auch alle nie wirklich gut finden. Doch was ist mit Venezuela? Hier haben wir eine Statistik über das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 45 bis 22. Hier unten, die rote Linie, ist Venezuela, ist also super reich gewesen und ist dann aus dubiosen Gründen dann so um das Jahr 2010 abgestürzt. Was mag da wohl passiert sein im Vergleich Lateinamerika und der Rest der Welt? Hier nochmal dasselbe, Bruttosozialprodukt pro Kopf in Südamerika 1980, mein Geburtsjahr und vor 3 Jahren mittlerweile. Ihr seht hier unten dunkelrot, rosa, gelb, grün, dunkelgrün und gelb war das Beste gewesen. Mit 7.900 US-Dollar im Jahr pro Kopf war Venezuela das reichste Land von Südamerika. Alles andere liegt im roten Bereich. Und es hat sich anscheinend nichts verändert in 43 Jahren. Es sind immer noch 7.900 US-Dollar, aber alle anderen sind weit daran vorbeigezogen. Ich habe diese Venezuela-Zeitliste gefunden und ich habe sie für euch ins Deutsche übersetzt. 1992 war es das drittreichste Land von Amerika, also nach USA und Kanada. 2001 Wahl des Sozialisten Hugo Chavez. Sein Schlagwort war Einkommensgerechtigkeit, dass er die Profite durch das Öl gerechter verteilen wollte. Dafür ist er gewählt worden. Er hat die medizinische Versorgung von privat verstaatlicht. Die hatten früher eine sehr gute medizinische Versorgung. Da kann sicherlich auch Steven nachher was zu sagen. 2007 wurde die höhere Bildung, sie wurde frei. Ich habe es jetzt von der Originalquelle übersetzt. Wir können uns vorstellen, was dann aus frei wurde, also ebenfalls verstaatlicht. Indoktrination, so würde ich mir das herleiten. 2009 haben die Sozialisten privaten Waffenbesitz verboten. 2012 hat der amerikanische Demokrat Bernie Sanders gelobt, dass Venezuela den amerikanischen Traum verwirklicht. So sind die hochgelobt worden. Ja, und dann kam der Fall. 2014 wurden Oppositionsführer verhaftet. 2016 kam es zu einer großen Knappheit von Nahrungsmitteln und von medizinischer Versorgung. 2017 wurden die Verfassungen in Wahlen ausgesetzt und 2019 wurden unbewaffnete Zivilisten durch die Regierung massakriert. Und da habe ich dann auch Videos von gesehen, schon als ich 2001 zum ersten Mal hier in Kolumbien war. Das haben mir Flüchtlinge, also echte Flüchtlinge, gezeigt. Ich habe 5 Punkte. Das ist von dem Kemmerich. Kemmerich ist derjenige, der für 2 Tage Ministerpräsident von Thüringen war und die Wahl unverzüglich zurückgenommen werden muss. Ne? Der FDP-Typ, Ex-FDP, ihr wisst, wen ich meine. Der hat das gestern gepostet, fand ich gut, habe ich übernommen. Also 5 Probleme von Venezuela. Erstens Menschenrechtsverletzungen. Es gibt Berichte über Folter, willkürliche Festnahmen und Mord an Regimegegnern. Das kann ich bestätigen von den Venezuelanern, die ich hier in Kolumbien kennengelernt habe. Die EU-Kommission für Menschenrechte dokumentierte Fälle, in denen Sicherheitskräfte Protestierende gewaltsam unterdrückten, was zu zahlreichen Toten und Verletzten führte. Zweitens, Willkürliche Inhaftierungen. Zahlreiche Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten wurden wegen ihrer politischen Aktivität und Kritik an der Regierung festgenommen. Beispiele sind Leute, die ich jetzt nicht kenne. Drittens, Einschränkung der Pressefreiheit. Die Regierung Venezuelas hat Gesetze und Verordnungen verlassen, die den Zugang zu Informationen einschränken und die Meinungsfreiheit stark beschneiden. Zahlreiche Medien wurden geschlossen oder befinden sich unter staatlicher Kontrolle. Ein Soundfall dünkt nach Deutschland. Manipulation von Wahlen. Die Präsidentschaftswahlen 2018 wurden weithin als unfrei und unfair kritisiert. Beobachter berichteten von Wahlbetrug, Einschüchterung und Verschiebung von Wahlurnen zugunsten der Regierung. Letzter Punkt, wirtschaftliche und soziale Rechte. Das Versagen der Regierung, eine Vielzahl von grundlegenden Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsversorgung, Nahrung und Sicherheit bereitzustellen, wurde als Verletzung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Bürger angesehen. Die humanitäre Krise in Venezuela hat zu enormen Flüchtlingsströmen geführt. Nach meinem Kenntnisstand sind es 9 Millionen Flüchtlinge. Ja, hier noch ein Bild aus Caracas von gestern, wo dann eben die Menschen auf der Straße feiern, dass sie endlich frei sind und ihnen ihre Heimat zurückgegeben wird. Und damit beende ich die einführenden Folien. Ja, und gebe zu euch, Steven, Markus, Carlos, in beliebiger Reihenfolge. Wir haben uns jetzt vorher nicht irgendwie koordiniert. Wie bewertet ihr die Vorfälle? Was wisst ihr über Venezuela? Welche Kontakte habt ihr vielleicht auch aktuell zu Menschen von dort? Und was sagen die so?
Also meine erste Südamerika-Erfahrung war generell in Venezuela, damals sprach ich noch kein Wort Spanisch, mit einer Schiffsreise. Das heißt, wir haben ein Segelboot gechartert und sind die ganze Küste Venezuelas entlang von Higuaín-Huate über die ganze Küste entlang Mochima, Naturschutzgebiet, bis Puerto La Cruz, Las Tortugas, Las Roques. Und da mir ich die Sprache zwar noch nicht beherrschte, aber mir sowohl die Mädels gefallen haben, als auch die ganze Art der Bevölkerung, ein eigentlich nett zu finden, wenn man nicht Englisch spricht, habe ich mir dann die letzte Woche abgeschnitten und bin nach Caracas übergeflogen, um mir die Stadt anzuschauen. Habe das entgegen der Vorhersagen sehr gut überlebt. Und bin dann eben häufig zurückgekommen, bis man mich 99 bei der deutschen Delegation, wo ich Mitglied war, beraten hat, dass ich als Baumensch und Investor leider nur in Drogen oder Öl in Venezuela investieren kann, aber im Baubereich nicht, weil mein Nachbar nur Geldwäsche betreibt im Bau und aus Kolumbien stammt.
Also das war aber schon vor dem Sozialismus, ne? Weil der kam ja erst später.
Das war, als Hugo Chavez Präsident war. Ich habe vorher Caldera in Bonn mal getroffen, 98. Caldera war aber zu der Zeit schon völlig senil und man hat einfach gemerkt, dass der ganze Regierungsapparat halt hochkorrupt ist und die Bevölkerung damals schon notleidend war, weil sämtliche Gelder, die ins Land flossen, in die Politik versandet sind. Hugo Chavez habe ich selber dreimal getroffen, einmal in Caracas bei der Delegation und dann einmal in Hamburg und einmal in Berlin. Und mein allererster Eindruck war, den ich auch der Delegation mitgeteilt hatte, war, dass er ein völliger Blender war und das hat sich letztlich auch herausgestellt. Venezuela an sich ist ein wundervolles Land und ich hoffe, dass mit dem Befreiungsschlag Maduro zu verhaften, der sicherlich singen wird wie ein Vogel, zusammen mit seiner Frau, die die ganze Buchhaltung für ihn gemacht hat, damit nicht nur das ganze restliche Regime der anderen 4 Leute, der Rodriguez und Lopez-Clan, wie auch die dahinterstehende Führungsriege von La Habana, ohne die Venezuela und Chavez nie groß geworden wären, ganz zu schweigen von Maduro, hoffentlich generell zu Fall kommt. Das ist auch das private Ansinnen von Marco Rubio, der gestern auch eine Delegation nach La Habana geschickt hat. Also man wird sehen, was daraus wird. Ich denke, auf jeden Fall Gutes für die Region, für Venezuela und wahrscheinlich für den ganzen Raum der Monodoktrin. Wie die Venezolaner hier alleine in Buenos Aires gefeiert haben, war wunderbar und zeigt ungeheuer viel über diese wunderbaren Menschen aus Venezuela, die einfach sowas von herzlich und liebe und arbeitsvoll, arbeitsreich sind. Also ich wünsche Ihnen das Beste.
Ja, danke dafür. Das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen gewesen. Bitte sag nochmal zur Einordnung, in welchem Jahr du zum ersten Mal dort gewesen bist. Das hast du gerade verschluckt.
Ich glaube, das war 96 oder 97.
97. Und dann hast du 3 Delegationsreisen gemacht und hast den Vorgänger von Chavez kennengelernt. Aber Chavez dann selber auch. Nein, du warst zu Zeiten des Vorgängers da und hast dann Chavez kennengelernt. So richtig?
Ich war zur Zeit von Caldera das erste Mal dort. Caldera kam nach Bonn, um Investoren zu beglücken. Und bin dann 99, als Chavez gewählt war, mit der BDI-Delegation nach Caracas geflogen. 7 Tage wunderbare Delegation, hervorragend geleitet von Heidebrecht, dem Chef von Ferrostahl. Und Hugo Chavez kam dann noch nach Berlin, um die Delegation nachzuarbeiten und war beim Jahrestreffen vom Ibero-Amerika-Verein in Hamburg im Hotel Atlantik.
Ist das der Präsidentenvorgänger? Weil ich kenne den Namen nicht, den habe ich vorher nicht gehört. Caldera, das ist ein Sozialist, ein Konservativer.
Nein, das war ein Konservativer, der hat Perez nachgefolgt. Perez war der Vorpräsident, gegen den Hugo Chavez 92 geputscht hatte. Der Putsch scheiterte und wurde aber von Caldera begnadigt, der Oberst Chavez, und hat dann die Wahlen 98 gewonnen.
Okay, danke für die Einordnung. Schon sehr interessant. Markus, Du bist jetzt heute mal nicht in Kolumbien, du bist ganz, ganz weg, weit weg in der anderen Zeitzone, in der anderen Richtung. Bei dir ist es 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Danke, dass du trotzdem hier bist. Was ist deine Wahrnehmung?
Ja, ich sag's mal so, in den 1980er Jahren, da um 1990er Jahren, da gab es ja relativ viel Stress und Probleme mit den Drogengeschäften und so weiter in Kolumbien. Und da sind die Kolumbianer aus Armut, aus Sicherheit, die haben ein besseres Leben gesucht und sind dann nach Venezuela gegangen und haben sich da integriert, war ja ein Nachbarland, das sind ja fast schon eine Bruderschaft eigentlich, weil früher, sagen wir vor 200 Jahren, da gab es mal in Großkolumbien, und vor 300 Jahren gab es in Großkolumbien von der spanischen Zeit, also eine spanische Kolonie früher, und da gab es in Großkolumbien mit Venezuela, Kolumbien, Panama und Ecuador. Und ja, die haben sich dann aufgeteilt, ungefähr um 1800, 1810 herum, die haben sich aufgesplittet. Und dann war man immer auch eine Bruderschaft, so von der Sprache her, von der Kultur und spanischen Vergangenheit. Also so sagen wir es so, NDP jetzt Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland. Wenn man da ist, irgendwie auswandert oder so, dann ist es jetzt nicht irgendwie ein großer Schritt, sondern es ist mehr, man geht eigentlich in einen anderen, in ein anderes Bundesland, so in dem Stil. Okay, also die Kolumbianer sind dann wegen der Gewalt und auch wegen besserer Wirtschaftsaussichten nach Venezuela gegangen, 1980er und 1990er Jahren, und ja, haben dann dort erfolgreich gearbeitet, weil Venezuela war nach dem Ölboom, und das Öl wurde gefördert ungefähr 1950 durch amerikanische Firmen, europäische Firmen etc., die Erfolge hatten in Arabien, haben sie es zu Wohlstand gebracht, und Venezuela war wirklich ein reiches Land. Da gehen auch die Italiener hin, da gehen Spanier hin, da gehen die Portugiesen hin und haben da relativ sehr, sehr gut gelebt. Und wie Steven gesagt hat, da kam der Perez, der war auch noch ganz normal, da kam ein anderer Präsident. Und der Hugo Chavez hat eben auch dann Putsch versucht, er ist schief gegangen, er war ins Gefängnis, wurde begnadigt. Und dann irgendwie, ich glaube, es gab dann Wahlen und dann war da der Hugo Chavez trotzdem gewählt. Also der erste Mal links. Der Hugo Chavez ist, kann man schon sagen, er hat ein Talent, also ein Charisma hat er auf jeden Fall. Er kann sehr gut sprechen, er lehnt sich da an und Fidel Castro. Und wer ein bisschen Spanisch oder wer gut Spanisch kann und Fidel Castro mal hören sieht oder wie er so die Reden gehalten hat in Kuba, der merkt, ja, okay, er spricht zwar ein bisschen komische Sachen, aber ein Charisma, er kann sehr gut reden etc. Und das hat natürlich den Leuten gefallen. Und da hat er dann langsam die Sachen versucht zu drehen. Also der Hugo Chavez, das war der Vorgänger von Maduro. Ja, und er hat dann langsam auf die Situation der Ölpreis ist dazu mal gestiegen, wegen 2001, da die 9-11 und so weiter in New York und wegen Kuwait und Irak-Zeug und der Krieg etc. Der Ölpreis ist sehr stark gestiegen, also Venezuela hat extrem viel Geld verdient wegen dem Export von Erdöl. Und da hat er auf der Hugo Chavez als Präsident mit dem Geld herumgeworfen, herumgeschmissen und wirklich sehr viele gute Sachen auch gemacht für die ärmere Bevölkerung. Kann man nicht bestreiten, ist Realität. Und darum war er sehr, sehr beliebt eigentlich als Präsident anfangs. Aber als dann plötzlich der Erdölpreis gefallen ist, dann hat er nicht mehr so viel Erdöl gehabt, so viel Geld gehabt. Und da wurde es langsam ein bisschen kritischer, da wurde er auch etwas strikter mit Medien und so weiter. Auf jeden Fall, der Hugo Chavez, er wurde nochmals gewählt, kann man so sagen, ob fair oder nicht fair, ist jetzt eh schon zu spät. Hugo Chavez, wenn mich nicht irre, der war 2013, ist er gestorben, und zwar am Krebs, also er ist gestorben an Krebs. Er war mehrfach in Havanna, in Kuba, wegen Krebstherapie und so weiter. Aber wenn man tödlichen Krebs hat, dann geht es nicht. Er hatte einen Busfahrer, und der Busfahrer ist irgendwie so, Nicolas Maduro. Maduro, seine Mutter ist eigentlich aus Cúcuta. Cúcuta ist die Grenzstadt und die ist in Kolumbien. Er ist irgendwie halb Kolumbianer, vom Vater weiß man nichts. Weiß man nicht, wer das ist, ob ein Kolumbianer ist oder ein Venezuelaner. Auf jeden Fall, der Maduro, der war immer mit treu ergeben, war sein Busfahrer. Und da hat der Hugo Chavez auch gesagt, bevor er schiebt, okay, du wirst jetzt mal nachfolgen. Und ja, als Busfahrer, nicht jeder Busfahrer kennt sich gut aus, er hatte wirklich keine Ahnung und wollte auf dann die Macht bleiben und hat dann auch wirtschaftlich komplett versagt. Hat nach, glaube der Hugo Chavez hat das schon gemacht, er hat auch durch die kubanischen Berater reingeholt und auch mal kubanische Ärzte, die sind teilweise sehr gut ausgebildet dazu mal gewesen. Und auch er hat da ein System gemacht, das Spionage, wie sagt man das? Ja, so ein Spionagesystem aufgebaut, dass er weiterhin an der Macht bleiben kann. Also ein Spitzensystem aufgebaut.
Ein Polizeistaat, ja. Stasen.
Wenn man da ist, nicht, was sagst du von Deutschland? Du hast da nicht geimpft oder bist ausgegangen, was auch immer. Und das natürlich auch mit den Medien, oder? Das ist doch als ein kleiner Vergleich mit Deutschland. Ist natürlich auch recht so extrem.
Danke mal. Da war jetzt auch schon wieder viel Spannendes und Neues für mich dabei, was ich noch nicht wusste. Ja, überhaupt, dass ein Präsident seinen Nachfolger bestimmt. Ich finde Demokratien relativ unüblich, aber ja, dann ist das wieder so ein sozialistisches Verständnis.
Vielleicht noch eine kleine Zusatzinformation. Maduro war eigentlich ein dyslexisches Kind, also mit schweren Behinderungen, und wurde von seinen Eltern nach Havanna exportiert, wo er also unter dem relativ brutalen Erziehungsdruck eigentlich programmiert wurde, kann man so sagen. kam danach zurück und wurde eben über Leibwächter dann von Hugo Chavez irgendwann zum Vizepräsidenten gemacht. Es gibt die Theorie, dass Hugo Chavez in einem Santeria-Ritual in Havanna mit Polonium-14 und den Knochen von Simon Bolivar infiziert wurde mit dem Krebs. Und 13 andere dieser Bruderschaft starben danach sofort. Hugo Chavez hatte den Beckenkrebs und wurde angeblich in Havanna noch 3 Monate offiziell als lebend erklärt und starb angeblich am 30. Dezember 2012. Offiziell ist der 5. März 2013 in der Geschichte eingegangen. Also war wohl 3 Monate tot, ohne dass es die Welt wusste.
Gut, das klingt jetzt alles ziemlich dubios. Polonium, Knochen von Bolivar. Okay, lasst uns mal vielleicht zu etwas griffigeren Themen kommen. Dass viele Leute in Europa, auch Deutsche, kritisieren, ja, den Amerikanern, denen geht es doch nur um das Öl, nur um die Rohstoffe, denen sind die Menschen scheißegal. Und da möchte ich so ein bisschen die Waage finden. Es ist ja nicht abzustreiten, dass der Dollar natürlich stabilisiert werden muss und dass das natürlich ein Interesse von Trump ist, aber vielleicht eben nicht das Einzige. Lasst uns mal den Carlos hören zu der Frage im engeren Sinne oder auch zu allgemein Venezuela und dann wieder zu euch beiden.
Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich für die Venezolaner, für eine Mehrheit von ihnen, die sich jetzt freut, auch mitfreue. Ich finde, und das ist das Mindeste, was dabei bei dieser ganzen Sache, bei diesem erzwungenen Regierungswechsel rauskommen wird, ist eine Chance für eine Verbesserung der Dinge in Venezuela. Aber ich habe selber eine gewisse Historie auf diesem Kontinent, die jetzt fast 60 Jahre währt. Und ich habe hier mehrere Diktaturen an eigenem Leib erlebt, insofern, als dass ich zu dieser Zeit, als diese stattfanden, hier gelebt habe in den entsprechenden Ländern. Mein Eindruck aus der Historie der Länder her ist es, dass beste Chancen bestehen, dass unterm Strich nicht viel Gutes für Venezuela bei rauskommen könnte, sondern dass nur eine Diktatur, die zugegebenermaßen ganz übel war, durch die nächste abgelöst werden könnte. Das kann ich für mich aus der Historie dieses Kontinents der letzten 50, 60, 70 Jahre von dem, was ich weiß darüber, mit gutem Gewissen ableiten. Ich möchte aber einen bestimmten Aspekt hier reinbringen und da möchte ich die Amerikaner nennen und deren Geschichte auf diesem Kontinent. Denn wie du schon sagtest, Roman, das ist ganz offensichtlich nicht so, dass hier die Amerikaner aus reiner Menschenfreundlichkeit und für das venezolanische Volk agiert haben. Sie haben da natürlich auch ein Rohstoffinteresse. Und die Interessensvertretung mit Waffengewalt, die hat eine Historie von fast 150 Jahren in Amerika und die hat in der Tat in Mittelamerika mit der sogenannten Kanonenbootpolitik begonnen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon. Da haben die Amerikaner zugunsten der Firma United Fruit Company, heute heißt diese Nachfolgefirma Chiquita Bananen, haben die Interessen dieser Firma mit ihren Kanonenbooten vertreten. Und das ist ein Motiv, also die haben Regierungen gestürzt und beliebig andere, die ihnen wohlgesonnen waren, dann natürlich eingesetzt. Und das ist ein Motiv der US-amerikanischen Politik, was sich seit damals bis heute konsequent durchzieht. Das ist ein Standard der amerikanischen Politik und auch wenn sich jetzt viele freuen darüber in Südamerika, in Mittelamerika und im ganzen Latino-Ländle, dass die Venezolaner von diesem Diktator, von diesem schrecklichen Menschen Maduro befreit wurden, aber damit ist die Zukunft des Landes nicht in trockenen Tüchern und viele Menschen haben ein tief sitzendes, geschichtlich bedingtes Ressentiment gegen die Amerikaner aus den genannten Gründen und in diesem Sinne wird dieses Geschehen, dieser Putsch durch die Amerikaner, diese Verhaftung des Herrn Maduro und seiner Frau nicht unbedingt alle Latinos sehr erfreuen oder gleichermaßen erfreuen.
So recht glücklich, dass wir beide Elemente oder beide Seiten erwähnen. Ne, wir sind ja nicht beim deutschen Staatsfunk, wo nur eine Seite gezeigt wird, dass wir hier vielleicht auf ein spannendes Ergebnis kommen, indem wir uns da ein Gleichgewicht einbringen. Die Venezuelaner, die ich in den 5 Jahren kennengelernt habe auf dem Kontinent, sie wurden gerade als sehr tüchtig und fleißig beschrieben. Natürlich gibt es auch Kriminelle, auch gerade hier in Santa Marta, wo ich herkomme, dass dort auch eine Menge Assis rumschwingen. Ich war selber in Venezuela, wenn auch nur eine Woche, 10 Tage, das war relativ kurz, und habe dort großartige, freundliche Menschen kennengelernt. Und die Venezuelaner noch mehr in mein Herz geschlossen als viele andere Völker auf dem Kontinent wegen meinem Gerechtigkeitsempfinden. Denn wie ihr gerade schon gesagt habt, Venezuela war ein reiches Land. Die Kolumbianer sind rüber, haben bei denen gearbeitet. Und als sich das umgekehrt hat und Kolumbien reicher war als das arme Venezuela, da kamen die Venezolaner zurück nach Kolumbien oder auch Chile, Peru, überall hin. Leute, wir haben euch jahrelang geholfen. Helft ihr jetzt mal uns? Und dann auf einmal wird auf die herabgesehen. Ach, du bist doch nur ein Venezolaner. Du nimmst uns doch die Arbeitsplätze weg, ne? Und das finde ich so unfair. Gerade wir als Deutsche, wo unser Geld in die ganze Welt verschenkt wird. Jetzt stellt euch mal vor, in ein paar Jahren brauchen wir Deutschen die anderen Länder und die zeigen uns alle einen Vogel, ne? Deswegen bin ich solidarisch mit insbesondere den Menschen aus diesem Land. Ja, zurück zu Steven.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Mittelschicht, die Leute der Mittelschicht, die geflohen sind aus Venezuela, die sind eher den weiteren Weg gegangen. Also die Geld hatten, sind in die Vereinigten Staaten oder nach Spanien und waren dort safe, weil sie einfach auch vermögend waren. Die mittlere Schicht, die auch arbeitswillig und fleißig waren, sind nach Argentinien gekommen. Deswegen haben sie ihren hervorragenden Ruf, ich weiß es von Freunden, die Mitarbeiter hatten und haben, hochzufrieden. Und die halt dann direkt ins Nachbarland gingen. Das war sozusagen der untere Bereich mit den Problemen, dass sie natürlich der Schwache tritt immer auf den noch Schwächeren am liebsten ein. Und das ist das, was in Kolumbien wohl passiert ist und eben auch in Peru.
Das in Kolumbien kann man sagen. Kolumbien kann man sagen, wenn man das Bild da sieht. Also Realität, sowas. Von der Grenze in Kolumbien nach Venezuela kommen die mit nach Cúcuta. Dann geht es da die Landstraße, eine richtige Landstraße, hatte kein Autobahn. Gehst da hoch, etwa auf 3200 Meter. Cúcuta liegt ungefähr um die 500 Meter heiß. Ist so 3000 Meter. Auf 3200 Meter hoch, da geht es da runter nach Bucaramanga, das liegt ungefähr bei 900 Meter. Und stell dir mal vor, da laufen die Leute zu Tausenden, zu Fuß, Tausenden, Rucksack, Kinderwagen, Babys, Kleinkinder in Strandsandalen aus Plastik und haben auf das Nächste dabei. Und das sind Tausende über Jahre. Über Jahre sind die gekommen, wenn man die Bilder sieht und gesehen hat. Die haben sich dann nachher verteilt. Viele sind nach Medellin gegangen wegen Klimawandel, auch was natürlich auch eine reiche Stadt ist im Verhältnis, was Arbeitsplätze gibt. Einige haben sich nach Bogota verirrt, viele sind dann wieder weg, klimabedingt, weil das liegt auf 2600 Meter, ist dann klimatisch kühl oder kalt fast für die Venezuelaner, weil die eigentlich fast nur warmes Klima kennen. Und die andere Route, die ist da gegangen, wo ist der Romanis und der Küste entlang, Maracaibo, und da geht es nach Grenze, dann geht es rüber nach Maicao in Kolumbien, das ist eigentlich die arabische Stadt in Kolumbien. Integrierte, tolerante Araber ohne Kopftücher, nichts. Da gibt es eine Moschee, gibt es arabisch-kolumbianische Schule und so weiter. Also die sind dann weitergegangen nach Santa Marta, Barranquilla, Cartagena etc. Und die findet man in Cartagena häufig. Die verkaufen da Getränke an die Touristen und so weiter und machen einfach generell keinen Stress. Generell machen sie keinen Stress in Kolumbien, weil die Kolumbianer natürlich auch genügend Gewalt selbst haben. Also das sind unglaubliche Bilder, kann man auch selber noch nachschauen. Generell sind diese ziemlich beliebt. Andere sind weitergegangen nach Cali, das in Südkolumbien, eine Großstadt, dann sind die weitergereist und dann teilweise zu Fuß, weil die haben ja nicht so viel Geld gehabt. Eben die Unterschicht dann nach Ecuador runter, nach Peru, und dann Ecuador und Peru hat sozusagen die Grenze geschlossen für die, haben gesagt, kommt nicht mehr rüber, außer mit gültigen Papieren. Mit der Zeit sind dann auch die Bösen gekommen. Die Bösen, das sind die, als die Wirtschaft abgestürzt ist mit Maduro. Der Ölpreis war nicht mehr ganz so hoch und da haben sich auch Banden gebildet und auch vom Staat unterstützt, also vom Venezuela-Staat. Eine große Bande, die heißt Tren de Aragua. Und die waren jetzt in Schlagzeilen vor letzten 1-2 Jahren wegen Problemen in den USA, was sie da gemacht haben. Aber die sind natürlich auch in Kolumbien, die sind ungefähr 20.000 Leute, die machen Stress in den Städten und Erpressungen und was auch immer, Drogenhandel, was sie da machen. Nur der normale Tourist, der hat damit nichts zu tun, aber kann man auch schon sagen. Die Leute generell sind sehr, sehr freundlich, sehr beliebt. Man sieht in den Großstädten auch häufig an der Straße, an der Verkehrsampel, und die putzen da die Autoscheiben und sind auch sehr relativ trotzdem beliebt, auch wenn sie, wenn man sagt, die nehmen Jobs weg, aber ja.
Ich habe noch eine spannende Ergänzung aus Chile. Ich bin im engen Austausch mit dem Michael Costa. Hätte den heute auch sehr gerne hier dabei gehabt. Aber er verkauft Kaffee am Pazifikstrand von Chile. Und sonntags 15 Uhr, 16 Uhr Ortszeit, das ist für ihn natürlich Hochsaison. Und deswegen kann er beim Ausabend leider nie dabei sein. Und dass er von Chile berichtet hat, dass dort die Chilenen und die Venezuelaner gemeinsam feiern. Und das zum allerersten Mal. Chile hatte über lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg, hatten die überhaupt keine Migrationsvorschriften, weil da wollte keiner hin. Das ist ja nur quasi am Ende der Welt. Aus welchem Grund sollte man nach Chile gehen? Ne? Argentinien war ja die meiste Zeit selber von Wohlstand gesegnet. Und auf einmal haben die sich dann gewundert in Chile, dass sich ihr Stadtbild verändert. Wo kommen ja die ganzen Leute her? Und dann haben sie registriert, ja, dass das dann eben die Venezuelaner sind, die da mit dem Flugzeug dann alle rüber sind. Und das sind so viele. Und tatsächlich kamen dann auch die Assis dazu, dass Santiago de Chile und das Zentrum hat sich das Stadtbild sehr verändert und es ist sehr gefährlich geworden. Jetzt feiern also die Venezuelaner, dass sie zurück können und es feiern die Chilenen, dass die gehen.
Bitte. Bis auch Venezuela abgestürzt ist, noch richtig ist, Venezuela dann gesetzt zu lassen. Schätze mal um die 2016, 2017 herum, also mit dem Maduro-Präsident. Und der sagt, pro Person darf man maximal eine Immobilie haben, also eine Wohnung oder ein Haus. Ist die bessere Mittelschicht oder Oberschicht so oder so, aber die bessere Mittelschicht, die hat in 2, 3, 4, 5 Apartments auf ihren Namen eingetragen gehabt. Was muss man da machen? Die müssen das entweder, ja, die Situation war ja schon schwer, etc. Man hat ja gemerkt, es geht auf die falsche Seite. Also jeder musste verkaufen. Oder okay, verkauf $100,000 und dann sind die weggegangen, eben nach Spanien oder Florida, wie Steven sagt. Und die anderen, wenn jeder verkaufen will oder muss, also muss ja, man will sie nicht verschenken, dann, ja, was passiert dann? Dann kriegst du natürlich der Immobilienmarkt auch. Und da gibt es Apartments vor 2, 3 Jahren Minimum, auch vor 5 Jahren schon, für $10,000. Also, und die teuersten Apartments, 200.000 Euro, also Euro, sagen wir, 200.000 Euro in Caracas, also mit Villas und so weiter. Früher, sagen wir Ende 90er Jahre oder Anfang 2000er Jahre, kann man sich noch vorstellen, wenn man sich erinnert, Leckermann ist da hingeflogen zur Isla Margarita. Isla Margarita war der Ort in der Karibik, wo man hingeflogen ist als Urlaub. Und die Wohnungen kosten da 60.000 Euro vor 2, 3 Jahren. Ich bin mir sicher, die haben einen Sprung gemacht und sind gleich verdoppelt. Und also bei mir ist auch klar, dass die Leute wollen das. Die Leute wollen dann Freiheit wieder, weil sie kennen ja die Freiheit. Ist ja nicht etwas Altes, so wie in Kuba oder 60 Jahre Diktatur. Nur auf einer Insel, keine Informationen praktisch. Sondern Venezuela, die wissen ja, wie gut sie gelebt haben etc. Und ich bin mir da sicher, also die lassen sich diese Chance nicht entgehen. Was ist da passiert vor 4, 5 Jahren, ja, vor 6 Jahren, etwa 2018, 2019? Da gab es natürlich auch schon Aufstände. Man war nicht zufrieden mit der Politik von Maduro. Venezuela hat auch keine Zinsen mehr bezahlt. Die haben keine Rückzahlung gemacht auf Staatsanleihen, auf die Erdölfirma auch. Und da ist, ja, wenn man das natürlich macht als Staat, dann gibt es auch keine ausländischen Investoren mehr.
Es kam noch eins dazu, Markus. Chavez hatte bereits Chevron verstaatlicht und 18.000 Spezialisten entlassen. Man muss dazu sagen, dass das venezolanische Erdöl extrem zähflüssig ist. Das kann so nicht verwendet werden, muss also mit Spezialverfahren raffiniert werden. Und das konnte eben nur die ganzen Anlagen von Chevron mit den Spezialisten. Die 18.000 Leute sind mit Handkuss nach Argentinien und nach Kolumbien in den Erdölsektor gegangen. Und somit ist die momentane Erdölproduktion von Venezuela 10% dessen, was sie eigentlich produzieren könnten. Und das mit dem Preisverfall, der 2008 den Peak von 947 Dollar pro Barrel hatte. Jetzt derzeit ist es bei 57, 58 Dollar. Und damit sind natürlich die ganzen sozialistischen Luftschlösser von Chavez und dann Maduro in sich zusammengefallen. Und die ersten Aufstände gab es schon, als unter Chavez bereits die Venezolaner für ihr Benzin zahlen mussten. Das war bis dahin gratis für jeden Venezolaner.
Bleiben wir mal bei den Aufständen. Der Herr Kemmerich hatte in den Folien, die ich gezeigt habe, sprach er von Massakern an der Zivilbevölkerung. Und mir haben damals Flüchtlinge, die ich in Santa Marta kennengelernt habe, Videos gezeigt, auf dem Handy, gefilmt, oben von einem Hügel in die Innenstadt von Caracas rein und da Explosion und Sirene und Geschrei und wie in so einem schlechten Film, ja, wie so Silvester in Berlin. Und ja, meinen Sie, das ist bei uns der Alltag? Dann zeigen Sie mir ein anderes Video, wie ein Polizeipanzer in eine Menschenmenge reinfährt. Ja, Steven, ich sehe dich nicken. Was kannst du sagen zu diesen Massakern?
Ich war zu der Zeit nicht dort, aber die sind wirklich mit Panzern in die Menschenmassen reingefahren, um einfach die Panik des Systems, um den Machterhalt zu demonstrieren. Völlig menschenverachtend. Es ist zu hoffen, dass es in die bessere Richtung geht. Ich sehe auch den Aspekt von Markus, der eben sagt, wird es wieder in eine Diktatur gehen? Ich denke generell, jedes südamerikanische Land will einen starken Leader haben. Deswegen sind es meistens präsidentielle Demokratien. Ob dies Machado und der Edmundo schaffen, weiß ich nicht. Deswegen hält sich Donald Trump auch eben bedeckt. Man sagt, wir müssen dieses Land noch führen, bis es in eine gute Selbstverwaltung kommt. Wo das hingeht, wissen wir alle nicht. Wir hoffen halt.
Carlos hat das ja am wenigsten Gesprächsteil von uns bekommen, weil wir aktiver reingrätschen. Carlos, mal zu dir und deiner Einschätzung. Was hältst du von der Friedensnobelpreisträgerin und ihrem Kompagnon, die dort, naja, nach meinem Kenntnisstand, die demokratischen Wahlgewinner sind? Werden die es übernehmen? Welche Rolle wird die USA spielen? Das Foto von der Nobelpreisträgerin, was so durchs Netz geht, da hat sie hinter sich World Economy Forum. So ganz trauen kann man der auch nicht, oder? Was denkst du?
Nee, mit Sicherheit nicht. Und sie hat ja ihren Sieg, der ihr genommen wurde letztendlich bei den Wahlen, den hat sie nachträglich Donald Trump gewidmet. Ja. Kann man machen, gibt einem aber auch so einen kleinen Hinweis darauf, in welcher Richtung diese Frau eher angebunden ist politisch, nämlich auf der Seite Donald Trumps und mit den Amerikanern. Ob daraus jetzt unbedingt etwas, wenn sie jetzt Präsidentin werden würde oder eben das Duo, um das es da geht, ins Amt käme, ob da jetzt unbedingt etwas Positives für die Bevölkerung und all ihre Nöte oder zur Linderung all ihrer Nöte herauskäme, ich weiß es nicht. Ich habe so meine Zweifel. Also für ganz koscher und vertrauenswürdig halte ich diese Frau nicht unbedingt.
Vielleicht zu koscher, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ich habe da sicherlich eine extrem negative Einstellung generell zur Politik und zu dem, was Politik ist. Und für mich ist Politik einfach das dreckigste Geschäft überhaupt. Von daher bin ich generell bei solchen Vorgängen erstmal sehr, sehr skeptisch. Auch in diesem Fall von Venezuela. Auch wenn ich den Venezolanern das vom ganzen Herzen wünschen würde, dass diese Machtung des Diktators zum vollen Erfolg wird in ein paar Jahren.
Gut, dann kommen wir doch damit zum Abschluss nach knapp 45 Minuten. Markus, dein Schlussplädoyer. Was ist dir noch wichtig zu dem Thema gesagt zu haben?
Ich schätze mal, Donald Trump, was er macht, ist richtig. Er will unbedingt nicht, dass er wieder ursprüngliche Kräfte von Diktator Maduro, der ja abgewählt wurde letztes Jahr, aber nicht abgetreten ist, dass diese Kräfte nicht mehr in diese diktatorische Art weitergehen, dass die nicht mehr zurück an die Macht kommen nach der Verhaftung von Maduro. Und also diese Frau, die, ja, wie man sie heißt, die Friedensnobelpreisträgerin, die wird also nicht die Präsidentin werden. Da hat er auch schon das gesagt. Weiß nicht gerade den Grund, weiß ich jetzt nicht genau. Egal, also ich glaube, es wird neue Wahlen geben, es wird vielleicht eine Übergangsregierung geben mit USA und wahrscheinlich auch hohen Militärs in Venezuela, die ja häufig dann wechseln, umswitchen, ist ja klar, die wollen auch nicht Macht verlieren. Es werden garantiert ausländische Firmen wieder zugelassen werden, natürlich im Erdölsektor mehrheitlich. Das war vorher schon sehr europäische Firmen, nicht nur Chevron aus den USA, sondern da gibt es noch ExxonMobil und so weiter. Das bedeutet, es gibt viel Tau, das sind da Tausende oder Hunderttausende von Arbeitsplätzen dann, die entstehen werden. Und das sind auch lokale Angestellte, die kommen, da brauchst du wieder Wohnen, da brauchst du die konsumieren wieder alle. Das braucht halt 2, 3, 4 Jahre Zeit und dann wird es auch wird auf das Vertrauen zurückkommen. Die Leute werden sehen, wie schön optisch, wie schön ist Venezuela. Venezuela ist ein touristisches, fantastisches Land. Schauen wir euch mal im Internet nach Los Roques. Los Roques mit R-O-Q-U-E-S. Fantastische kleine Insel etc., wie man das nennen will. Und da gibt es auch den Berge, da gibt es den Amazonas, da gibt es die Cowboys. Das ist ein fantastischer Ort. Und das hat viel bessere Strände als Kolumbien. Venezuela hat hunderte von Kilometern an fantastischen Stränden. Sicherheitslage wird definitiv besser, wenn es durch den Leuten besser gibt und die Arbeit haben. Also ich sehe es positiv. Donald Trump wird sich diese Chance nicht entgehen lassen. Und für Kolumbien als Nachbarland und früher sehr gutes Nachbarland vor diesem Chaos, vor den letzten 25 Jahren, wird natürlich auch Kolumbien profitieren.
Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen hatten, ist, dass ja auch der Machthaber hier in Kolumbien, der Petro, unterstützt wurde von dem Maduro und dass diese sehr unfeierlichen Zustände in Venezuela auch auf Kolumbien übertragen werden sollten. Es hätte auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Ja, und nun haben wir das Gegenteil, dass Donald Trump ja schon zum Petro sagt, du solltest besser aufpassen, dass du hier nicht auch noch frech wirst. Ne? Also wir hoffen ja, dass er dann im Mai demokratisch abgewählt wird. Steven, dein Schlusswort.
Also zum einen teile ich diese Irrmeinung nicht nur, dass das ums Öl geht. Das war schon beim Irakkrieg eigentlich die zweite Lüge nach den Massenvernichtungswaffen. Sondern es geht, was auch Donald Trump definiert hat, darum, die Monroe-Doktrin von 1823 mit seinem neuen Siegel Donald Trump zu versehen und Amerika den Amerikanern. Ich denke, das ist auch mit China wohl besprochen. Das sind die beiden brutal großen Volkswirtschaften dieser Welt, China und die USA. Russland als Atommacht ist auch noch dabei, aber wohl mehr durch die amikalen Verhältnisse zwischen Trump und Putin. Aber rein wirtschaftlich ist Russland eben gerade 10% von sei es USA oder sei es China. Und ich denke, Trump wird mit Marco Rubio versuchen, alles zu tun, um Nicaragua, Kuba, Kolumbien auch auf die Seite des Kapitalismus, des demokratischen Kapitalismus zu führen. Und bei Venezuela denke ich allein von der Bevölkerungsstruktur grundsätzlich wahnsinnig liebenswerter, strebsamer Menschen. Sie haben alle Chancen, unter einer guten Führung etwas aufzubauen. Deutschland wäre auch ohne die amerikanische Führung nicht zu dem geworden, worden, was es im Wirtschaftswunder war. Und die Chancen, die gibt es, was man letztlich auch hier in Argentinien sieht, mit einem richtigen Team und einem richtigen Politiker wie Milei an der Spitze, ist das sehr, sehr nahe.
Ja, vielen Dank an euch drei. Das war sehr spannend heute. Ich habe selber noch einiges dazulernen dürfen, was ich auch als Jüngster von uns Vieren bisher nicht wusste. Danke dafür. Im Netz wird oft kritisiert, dass hier jetzt eine Linie überschritten wurde. Dass wenn nun der eine Präsident den anderen Präsident ohne UN-Mandat dort mitnehmen darf, dann kann das ja mittlerweile jeder mit Milei machen. Dieser Präsident ist nicht mehr gewählt worden. Er hat die Wahlen ausgesetzt und deswegen hat er diese Rechte auch verloren. Ich sehe es mit einem lachenden und weinenden Auge. Ich freue mich für die Venezuelaner, für ihre Freiheit. Ich habe auf gar keinen Fall unbegrenztes Vertrauen in Donald Trump. Und solche Aktionen, wie hier Grönland dort haben wollen oder den Golf von Mexiko, finde ich sehr, sehr befremdlich. Und auch da muss man ein Auge drauf haben. Was diese Einzelaktionen anbelangt, ist meine persönliche Meinung, der Zweck heiligt die Mittel. Es geht nun so vielen Millionen Menschen besser. 9 Millionen Flüchtlinge bekommen nun endlich ihre Heimat zurück. Ich sehe die Partys auf den Straßen. Ich freue mich mit diesen Menschen. Und wenn man schaut, wie sauber das gelaufen ist. Ja gut, militärische Ziele wurden bombardiert. Da wird sicherlich auch jemand verletzt oder gestorben sein. Das schon, aber verglichen mit den 100 Millionen Toten im Irak und Afghanistan und Libyen, dass sie in die Steinzeit zurückgebombt haben, ist es verhältnismäßig das kleinste Übel. Deswegen ist meine persönliche Meinung, das Positive überwiegt. Ich gebe den Kritikern, die mir zahlreich geschrieben haben, recht. Wir werden in 2 Jahren, im Chat steht gerade, man spricht von 40 Toten. Danke für die Ergänzung. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Million, sind das vielleicht auch 40 zu viel, aber es sind 999.960 weniger. Ja, ich gebe den Kritikern recht oder ich lasse mich darauf ein, die sagen, Herr Roman, wart mal ab, wie das in Venezuela in 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren aussieht, was die Amerikaner in Libyen und Irak gemacht haben oder in Afghanistan. Das hat den Ländern nicht viel Gutes gebracht. Für mich ist das jetzt ein bisschen eine eigenartige Pauschalisierung, weil das andere Länder sind, die aus anderen Gründen und unter anderen Umständen von den USA angegangen wurden. Man beachte mal, welcher Libyer hat denn bitte gefeiert, dass Libyen angegriffen wurde? Oder wer im Irak? Ne? Also die Libyer haben ihren Präsidenten geliebt. Sie waren das reichste Land in Afrika. Und wir werden sehen, ob Venezuela das Potenzial nutzt und wieder das reichste Land von Südamerika wird. Oder ob es ein zweites Afghanistan wird. Wir werden es alle erleben. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen Abend. Und wir laden alle Zuhörer ein, auch mal bei einem Rausabend dabei zu sein.
So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de